Einer von euch beiden hat einen Wikipedia-Eintrag. Ich nehme mal an, die Person weiss das.
Ja.
Und was ich dort gelesen habe, habe ich ja, doch noch spannend gefunden. Und darum möchte ich dich jetzt gerne fragen, was bedeutet das Bundesverdienstkreuz am Bande und wie kommt man zu dem?
Ja, das Bundesverdienstkreuz am Bande ist ein Orden, so richtig klassisch, so wie in der alten Zeit. Das ist der deutsche Verdienstorden, das ist der einzige wirklich zivile Orden, der vergeben wird. Und das Bundesverdienstkreuz am Bande ist das Äquivalent zu einem OBE zum Beispiel bei den Briten, also der Order of the British Empire Orden. Also wäre ich Brite, könnte man mich jetzt Sir nennen. Also quasi das Ritterkreuz, hätte man früher auch noch gesagt, aber das hat Konnotationen. Insofern, das ist also schon eine relativ hohe Auszeichnung. Erhalten habe ich die für meine Arbeit im Bereich von digitaler Souveränität, also offene Standards, freie Software, Open Source, Aufbau der FSFE und einigen anderen Geschichten.
FSF, wie viel?
Die Free Software Foundation Europe. Das ist eine Nichtregierungsorganisation, die sich für digitale Souveränität einsetzt.
Also eigentlich das, was jetzt ständig in den Medien kommt mit digitaler Souveränität, das hast du schon x Jahre vorher angefangen?
Ja, das ist quasi mein Lebensthema. Also das habe ich irgendwie vor viele, viele Jahre, so Anfang der 90er, Mitte 90er, habe ich das entdeckt und irgendwie hat es mich gepackt und nicht losgelassen.
Also der Sir, der Ritter, der vis-à-vis von mir hockt, ist der Georg Greve von der Firma Verain. Vielleicht ganz kurz, wir sind ja da bei HIN, Georg. HIN Gesundheitswesen, was hast du mit Verain, mit dem Gesundheitswesen zu tun? Ganz kurz abrissen, wir hören nachher sicher noch mehr.
Also Verain schafft seit 3 Jahre sehr intensiv mit der HIN zusammen. Wir sind sehr, sehr enge Partner. Wir haben mit dem Gesundheitswesen auch schon länger zu tun. Wir haben im Rahmen von europäischen Projekten auch mit anderen Gesundheitsinstitutionen zu tun gehabt. Mich persönlich begleitet das Thema schon sehr, sehr lange.
Gut, und neben dem Georg sitzt der Per Hostetler, Geschäftsleitungsmitglied von der HIN. Der Per ist CCO bei der HIN. Was heisst eigentlich das genau? Was macht ein CCO? Ist das Chief Customer Officer?
Nee, Chief Commercial Officer, aber Customer gefällt mir sehr gut. Und man könnte auch sagen Chief Community Officer. Finde ich auch noch cool.
Also du legst nicht so viel Wert auf die Bezeichnung?
Nein.
Also bei dir, Per, habe ich keinen Wikipedia-Eintrag gefunden, den ich dich gegoogelt habe, aber einen Lebenslauf. Schon ein bisschen älterer wohl bemerkt. Also ist ja nicht alles drin, aber jetzt habe ich immerhin gesehen, dass du schon seit 2010 im Gesundheitswesen tätig bist. Also schon ein rechtes Weile. Und ich habe mich dann gefragt, was ist eigentlich so deine Passion? Was treibt dich an, dass du schon so lange bei der HIN bist?
Wenn ich so Bilanz ziehe, dann verfolgen mich drei Treiber. Oder drei Treiber an. Das ist die Suche nach Sinnhaftigkeit. Das andere ist, ich möchte irgendwas entdecken. Ich möchte, es muss aufregend sein. Also so Columbus-Style-mäßig entdecken.
Okay.
Ja. Und das andere ist Sozialität. Also das mit angenehmen Menschen, gelingt vielleicht nicht immer, aber mit angenehmen Menschen etwas zu entdecken.
Hinsight. Unterwegs im digitalen Gesundheitswesen. Der Podcast von HIN für Insidergespräche mit Expertinnen und Experten aus IT, Gesundheitswesen und Politik.
Für mich ist es natürlich sehr schön, habe ich zwei so Experten da bei mir. Einmal fast schon ein Ritter. Ein Sir aus der IT-Welt, Digitalisierungswelt und einmal eine Person mit dem Per, die schon wirklich sehr, sehr lange im Gesundheitswesen mit dabei ist. Und das ist auch sehr wichtig für das heutige Thema, weil da geht es um Herausforderungen im Gesundheitswesen, um digitale Lösungen, die man da bieten kann. Im Gesundheitswesen sind viele Leute ein bisschen am Anschlag, die dort arbeiten müssen. Das Budget ist knapp, es fehlen auch viele Fachkräfte. Und auch ein Punkt ist, der administrative Aufwand, der wird immer grösser. Über das wollen wir genau reden. Wo drückt der Schuh im Gesundheitswesen bei den Fachleuten, in den Spitälern, in den Praxen? Was sind die Herausforderungen? Aber vor allem reden wir über Lösungen, die Hin und Co. da in der Digitalisierung bieten können. Schön, sind ihr mit dabei. Mein Name ist David Umiker und das ist die zweite Folge vom Hin-Podcast. Per Stichwort Fachkräftemangel. Das heisst ja nicht nur, dass wir zu wenig ausgebildete Leute haben, sondern auch, dass top ausgebildete Leute nach ihrem Numerus Clausus, nach ihrem Studium, den Beruf wieder verlassen. Das zeigen auch Umfragen und Studien, die ja, das untersucht haben, dass tatsächlich auch schon jüngere Ärztinnen und Ärzte ihren Beruf schon verlassen. Die Gründe sind unterschiedlich, aber ein Grund, oder was sicher auch mitspielt, ist der grösser werdende administrative Aufwand aufgrund von der Bürokratie. Jetzt eben, du redest viel mit Kundinnen und Kunden. Was kannst du uns da mit der Tanke, vielleicht so ein, zwei Hauptgründe, die du immer wieder siehst, das sind die Hauptausforderungen bei den Gesundheitsfachpersonen im Alltag?
Ja, vielleicht noch ergänzend. Also es betrifft ja nicht nur die Ärzteschaft, sondern das gesamte Spektrum, die Pflegenden, Therapeuten, IT, also überall ist dieser Fachkräftemangel da. Weil das überall so ist, kann man schon bald sagen, es ist ja die Normalität, also müssen wir den einfach so mal zur Kenntnis nehmen. Jetzt, also das noch als Ergänzung. Wenn du mich so fragst und wenn ich darüber nachdenke, dann kommt in aller Konsequenz immer wieder zutage, dass es offensichtlich Entschädigungsprobleme oder Herausforderungen gibt. Also das Thema Bezahlung der Leistung, der erbrachten Leistung ist hochgradig problematisch. Und jetzt ist das Spektrum im Gesundheitswesen, was die Organisation angeht, extrem groß. Du hast auf der einen Seite hast du freischaffende Berufsgruppen, Selbstständige, das sind Ein-Personen, Gesellschaften, Aktivitäten und dann hast du riesengroße Unispitäler, also das muss man sich immer bewusst sein. Aber wenn man in diese Extreme reinschaut, ist das Thema Tarif, ist das Thema Abrechnung, ist ein großes Thema, ein belastendes Thema. Insofern vor allem, wenn es darum geht, gefordert beispielsweise durch etwaige neue Regulatorien oder Tendenzen und Trends und so weiter, es gibt eine massive Investitionsunfähigkeit. Also die Akteure, auch bei uns oder mit unseren Themen konfrontiert, sagen wir wieder, mein Gott, jetzt wollt ihr da auch noch, jetzt kostet das auch wieder Geld, oder? Jetzt brauchen wir noch mehr. Das ist schwierig.
Also Bürokratie erfordert Veränderungen in den Prozess oder beziehungsweise Mehraufwand, weil man noch das und das muss irgendwo angeben, bei einer Versicherung oder Behörde oder wo auch immer. Und das würde man vereinfachen können mit gewissen Investitionen in Digitalisierung, so ist es gemeint. Und gleichzeitig können sie aber den Aufwand, den dann Gesundheitsfachpersonen haben, nicht abrechnen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, in die Richtung geht's. Aber vielleicht, da gibt es vielleicht ein kleines Missverständnis. Also Digitalisierung ist nicht per se da, um bürokratische Aufwände zu reduzieren. Also das habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Als mal irgendwann das ganze Thema zu einem Thema wurde, hat man festgestellt, okay, man kann irgendwie durch Bits und Bytes die Abfolge von Abläufen, somit Prozesse, völlig neu gestalten und wir können völlig neue Sachen machen. Und dann gibt es halt schon oft publizierte Geschichten. Irgendwann kam das ganze Thema im Gesundheitswesen an. Man hat angefangen, Patienten elektronischen Systemen zu erfassen, damit man beispielsweise elektronisch abrechnen konnte. Dann hat man mal irgendwann angefangen, elektronisch zu dokumentieren. Dann sind lauter IT-Silos entstanden. So, das haben wir jetzt. Und jetzt werden die Anforderungen immer höher, immer höher, immer höher. Und das bedeutet, du musst in diese Systeme investieren. Also insofern war deine Zusammenfassung schon richtig. Mhm. Und damit du rein investieren kannst, brauchst du natürlich irgendwie eine Ertragskraft, weil ohne Einkommen keine Investitionsmöglichkeit und ohne Investition auch gar keine Innovation.
Ja, steht wirklich der Haken.
Da ist ein Haken.
Ja, aber einer von den grösseren.
Ja.
Und wenn jetzt eine Gesundheitsfachperson möchte in Digitalisierung investieren,
ja,
dann können sie sich ja fragen, wo kann ich das abrechnen?
Ja, gar
das
nicht.
Das kann ich jetzt abrechnen?
Gar nicht.
Ja.
Und zwar, es gibt ein Tarifwerk für den stationären Sektor, für Pflege, für ambulante Leistungserbringung, ärztliche ambulante Leistungserbringung. Und da gibt es einen Tarif. Und die Aussage von, die politische Aussage ist immer wieder die, das ist im Tarif abgegolten. Und das ist ein Totschlagargument, weil wenn man offensichtlich ein IT-System hat, was im Zweifel einer fetten Legacy zugrunde liegt, was on-premise, also da irgendwie unterm Schreibtisch selbst gehostet ist, wenn man das Ding zu einem kollaborativen Tool für neue Kommunikationswege öffnen will, dann muss man dieses gesamte System befummeln. Und das Befummeln kostet richtig Geld. Und das kann niemals in einem, jetzt gab es einen Tarifwechsel, im alten Tarif war es schon gar nicht abgedeckt, weil der kommt irgendwie aus dem Jahr 2000 irgendwas. Und jetzt der neue Tarif, da hat sich nicht viel verändert, Stichwort Kostenneutralität. Es ist schlichtweg kein Geld im System.
Aber sind denn dort Lösungen, wenn das Budget nicht um ist im Gesundheitswesen? Wie sollen Gesundheitsfachpersonen digital souveräne, sichere, moderne Tools oder sogar Infrastrukturen nutzen? Wie soll denn das gehen, wenn niemand Geld hat?
Naja, also ich meine, ich bin mir relativ sicher, dass sie natürlich schon auch für die Tools zahlen, die sie heute einsetzen. Insbesondere auch in die USA Zahlungen leisten. Insofern ist das Geld einfach dann weg, wenn es gezahlt wurde. Das hätte man auch anders einsetzen können, vielleicht sinnvoller. Insofern ist es eine Frage von Budget umsteuern. Das Budget existiert zum Teil. Und zum anderen ist es sicherlich auch eine Frage von Effizienzen. Also wenn jetzt jeder Arzt alleine anfängt, für sich irgendwie die Dinge zu machen, das ist natürlich total ineffizient. Aber die haben ja häufig genau dieselben Bedürfnisse. Es ist ja nicht so, als müsste die eine Arztpraxis ein völlig anderes E-Mail-System haben als die andere Arztpraxis. Und ich meine, eigentlich sind wir ja genau an dem richtigen Ort dafür, weil aus genau diesem Gedanken ist die HIN ja auch entstanden. Zu sagen, wir lösen diese Probleme für uns alle, weil das ist nicht das Zentrum unseres Schaffens, ist auch nicht der Ort, wo wir uns differenzieren. Das ist einfach eine Sache, die wir sauber miteinander lösen müssen. Da können wir Effizienz gewinnen, indem wir das Ganze bündeln. Und die HIN ist aus meiner Sicht in der Beziehung unfassbar wertvoll, weil sie ja aus dem Sektor kommt. Sie gehört ja der FMH. Bedeutet
FMH ist
die Genossenschaft, der Berufsverband der Ärzte. So. Und letztlich hat sie damit, also die HIN hat damit einen Serviceauftrag und keinen Gewinnauftrag. Das ist unfassbar wichtig zu verstehen, weil wenn die HIN Gewinne macht, dann gehen die zurück an die Ärzte, also die Leute, die die Software nutzen. Das ist also ein Kreislauf, dann wäre es ein Kreislauf durch Erhitzer, das ist völlig sinnlos, braucht kein Mensch. Es geht also darum, dass die HIN in der Lage ist, ihr Budget effizient auf das einzusetzen, was die Ärzte wirklich brauchen. Und der Gedanke existierte auch in anderen Sektoren. Also in Deutschland gibt es die DATEV beispielsweise, die macht das für die Steuerberater und für die Anwälte. Hier in der Schweiz, die HIN ist einzigartig weltweit, nach dem, was ich sehe. Ich habe nirgendwo anders ein derartiges Konstrukt gesehen bisher. Im Gegenteil, wenn ich im Ausland erzähle, dass wir in der Schweiz die HIN haben, dann ist die erste Frage meistens, müsst mir nicht auch sowas gründen?
Und wieso machen sie es nicht?
Ja, das liegt daran, dass es natürlich in anderen Gesundheitswesen gibt es häufig sehr große kommerzielle Player mit sehr guten Verbindungen, die kein Interesse daran haben, aus diesem Sektor rausgedrängt zu werden, weil sie damit sehr viel Geld verdienen. Weil die sind natürlich gewinnorientiert und versuchen, das Maximum an Gewinn rauszuholen aus dem Sektor. Die HIN in der Schweiz ist in der Beziehung einzigartig. Und deswegen, also als mir das klar wurde, habe ich mich gefragt, warum nutzt die Schweiz diesen Standortvorteil nicht viel aggressiver? Weil wir haben das Vehikel, wir haben die Organisation, wir haben die professionellen Strukturen, um alle diese Probleme anzugehen und auch wirklich für die Schweiz an der Basis zu lösen.
Der Georg hat jetzt vorher von ganz viel von der HIN erzählt, davon eigentlich auch geschwärmt fast, was ja das etwas Einzigartiges ist, was die Schweiz hat mit der HIN. Und über das wollen wir jetzt eigentlich auch reden, was hat die HIN eigentlich mit dieser ganzen Diskussion zu tun, die wir jetzt darüber geredet haben. Und was hat die Firma von Georg Verein damit zu tun. Und da würde mich jetzt wundern, zuerst mal, wie ist eigentlich die Zusammenarbeit entstanden von diesen beiden Firmen, Peer?
Und schnell noch, Georg, vielen Dank für dein Plädoyer für die Hinde. Ich hätte es nicht besser bringen können. Wir haben Georg und sein Team gefunden, oder Georg und sein Team hat uns gefunden, als wir vor der Aufgabe standen. Wir haben einen Service, der heißt Hinmail. Und dieser Service Hinmail geht auch an Nicht-Hin-Teilnehmer, also beispielsweise Patienten. Kann man sich vorstellen, wenn ein Patient beim Arzt war und einen Bericht erhält und der Patient möchte diesen Bericht per Mail erhalten, dann muss der Arzt den verschlüsselt verschicken. Da gibt es so eine Funktion, die hatten wir, die war eher herausfordernd in der Benutzung. Und mit Team Georg haben wir diskutiert, gibt es Alternativen? Und ja, sie gab sie. Und das hat uns so dermaßen überzeugt, als er ankam, bevor wir irgendwas vertraglich vereinbart haben, kam er mit einem POC und hat uns aufgezeigt, schaut mal, so könnte verschlüsselte Mailzustellung an Nicht-Hin-Teilnehmer funktionieren.
POC ist Proof of Concept.
Korrekt.
Dass man das noch gesagt
hat. Und dieser Proof of Concept hat uns unfassbar überzeugt, weil er zahlte auf etwas ganz Wesentliches ein, was uns beschäftigt, nämlich Datensparsamkeit, keine zentrale Rolle zu spielen im Umgang mit so schützenswerten Informationen. Und da hat Georg und sein Team ein Konzept, einen Pfad gewählt, der uns aufgezeigt hat, wow, da gibt es völlig neuartige Gedanken, wie man Systeme plant und umsetzt, die uns in ein ganz neues Datenschutzniveau, in ein neues Souveränitätsniveau hieven, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite sogar tatsächlich auch noch sympathischer sind in der Anwendung.
Georg, was ist denn besser jetzt am Hinmail, den ihr gebaut habt?
Also das neue Hinmail für die Kommunikation zwischen Gesundheitsfachpersonen und Patienten ist eine sogenannte Edge, also am Endpunkt-Applikation, bedeutet, die Nachrichten, wenn sie verschickt wird, wird sehr, sehr stark verschlüsselt, wird in viele, viele kleine Teile zerhackt und kommt dann wie in einen großen Schwarm, wo einfach ganz, ganz viele kleine Teile rumschwirren, wo kein Mensch sagen kann, welches Teil gehört eigentlich zu wem. Und erst auf dem Gerät des Nutzers, also dem Patienten in diesem Fall, kommt das alles wieder zusammen. Der hat eine Applikation, die startet automatisch über eine Webadresse, die fasst das alles wieder zusammen und weiß, wie sie die richtigen Teile findet und wie sie die wieder zusammensetzt, wie sie die entschlüsseln kann und zeigt sie dann dem Patienten an. Und das Ganze passiert in der Geschwindigkeit, wie eine normale Webseite lädt. Das heißt also, für den Nutzer fühlt es sich an, als würde eine Webseite aufrufen. Aber de facto passiert wahnsinnig viel im Hintergrund und es gibt in diesem System keinen zentralen Ort mehr, wo die Daten abgegriffen werden könnten, nicht mal verschlüsselt. Die HIN kann es nicht, wir können es nicht und auch niemand sonst kann es, weil die Daten existieren einfach nicht an einem zentralen Ort.
Und man müsste wie alle Teile von dem Schwarm haben, damit man Nachricht würde ich verstehen.
Ja, genau. Es ist wie so ein riesen Puzzle quasi, aber man hat halt nicht nur 1000 Teile Puzzle, sondern man hat aktuell 800.000 Teile Puzzle, die da jeden Monat irgendwie verschickt werden. Und durch diese ganzen Puzzleteile durchzusuchen, ist halt relativ mühsam.
Also es ist viel sicherer geworden und ja, ich glaube auch gerade jetzt wieder im Moment mit dem Krieg im Iran, wo man ständig liest, auch von irgendwelchen Cyberattacken in den Medien, die dann wieder noch mit zunehmen etc. Ist es extrem wichtig im Gesundheitswesen, dass man in die Sicherheit auch investiert?
Ja, sicher. Also ich meine, aber das Wichtige ist halt, dass man diese Sicherheit so denkt, dass man davon ausgeht, dass selbst wenn etwas schief geht, muss irgendwie die Resilienz, also die flexible Fähigkeit des Systems auf Probleme zu reagieren, muss mitgedacht werden. Das bedeutet halt auch, selbst angenommen, die HIN würde gehackt, wovon ich nicht ausgehe, die HIN macht alles richtig, aber selbst wenn das passieren würde, könnte ein Angreifer diese Nachricht nicht lesen, weil sie existieren da gar nicht.
Gut, Hinmail war der Anfang von etwas Grossem, so wie ich rausgespürt habe. Was kommt denn jetzt noch her?
Jetzt packen wir das Thema Interoperabilitätsproblematiken an.
Interoperabilitätsproblematik. Da habe ich einen rechten Knopf in der Zunge.
Also ein Riesenthema. Kommen wir gleich dazu. Vielleicht so viel vorweg. Interoperabilitätsproblematik ist nicht ein Datenproblem per se, schon gar nicht eins aufgrund mangelnder Standards. Wir haben zu viele Standards beinahe schon. Es ist ein Vertrauensproblem.
Und Interoperabilität bedeutet, Kommunikation funktioniert zwischen verschiedenen Systemen.
Korrekt.
Es ist ein Vertrauensproblem, Entschuldigung, hatte ich unterbrochen.
Macht nichts. Und du hast mich gefragt, was ist die nächste große Baustelle? Wir werden das Thema anpacken.
Und was bedeutet das, Georg?
Es bedeutet die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Systemen am Ende des Tages. Heutzutage existiert ja jede Praxis wie eine Insel für sich, jedes Spital wie eine Insel für sich. Und jetzt müssen diese Inseln irgendwie miteinander reden. Und um das zu tun, brauchen wir aber sichere Pfade zwischen den Inseln. Das brauchen wir, ansonsten würden ja die Gesundheitsdaten irgendwo ungesichert durch die Gegend fliegen, man wüsste nicht, was mit denen passiert. Also brauchen wir wirklich eine sichere Verbindungsebene zwischen den verschiedenen Systemen. Und genau an der sind wir jetzt dran, dass wir in der Lage sind, zukünftig zwischen Spital und Spital, aber eben auch zwischen Spital und Hausarztpraxis oder Spital und Labor, die Daten so auszutauschen, dass sie strukturiert, also mit Intelligenz fließen können, weil das, was bisher gelaufen ist, waren ja häufig einfach nur digitalisierte Papierprozesse, also blöd gesagt, ist PDF. Und ich hatte mal einen PDF-Friedhof, Faxe wiegen, kennen wir alle noch. Und im Prinzip auf der Ebene sind wir aktuell noch stehen geblieben. Und damit wir in der Lage sind, das Potenzial von Digitalisierung für die Gesundheit zu heben, müssen die Systeme anfangen, miteinander die Daten so auszutauschen, dass sie auch Bedeutung haben.
Ich habe aber eine Frage, weil ich glaube, also Fax ist ja wirklich schon alt. Und ich gehe jetzt mal davon aus, es ist einfach eine Annahme, dass schon verschiedene Ansätze probiert worden sind, um das eben interoperabel zu machen. Wieso sollte es jetzt gelingen? Oder wieso klingt die jetzige Infrastruktur?
Naja, das ganze Thema ist eigentlich wie das Thema, das perfekt in die Hinne passt, weil es ist ein Vertrauensproblem. Es ist ein Vertrauensraum, der geschaffen werden muss. Und diesen Vertrauensraum muss ich sichern. Und das habe ich früher immer nur über zentralisierte Technologien versuchen können. Aber wenn ich zentralisierte Technologien einsetze, dann habe ich immer einen zentralen Punkt, an dem ist die Kontrolle, an dem hängt die Sicherheit, an dem hängt auch jede Entscheidung. Der kann auch alles blockieren, wenn er nicht funktioniert. Und es ist für die Institutionen schwierig, sich darauf zu einigen, nur einen Vertrauenspunkt zu haben, der quasi dann ja auch die Kontrolle hat über deren eigene Systeme intern. Also dieser zentrale Punkt greift ja wie in die lokalen Systeme ein. Und das ist von der Organisationslogik her und von dem Vertrauen her schwierig. Deswegen brauchen wir eine neue Struktur.
Und neue Systeme und eine neue Denke. Und zwar, was mir gerade auffällt, ist, Georg, als du das ausgeführt hast, das Thema elektronische Identität gewinnt ja eine völlig neuartige Bedeutung. Heute,
EID.
Vielleicht auch die EID, aber bleiben wir mal zunächst noch bei der HIN-Identität, oder? Das wissen Hausärzte, Pflegende, Spitäler, jeder kennt diese HIN-Identität. Und das ist ein elektronischer Identitätsnachweis mit irgendwie noch ein paar Attributen, sehr bedeutsam, oder? Das machen wir schon sehr erfolgreich seit mehreren Jahrzehnten und dann weist man sich wie aus oder es ist wie ein Schlüssel und dann kann man entweder Applikationen auftun, das ist HIN-Identität. Aber um das Thema, was der Georg gerade skizziert hat, anzugehen, nämlich strukturierte Daten austauschbar zu machen, braucht es eine neue Art und Weise von Identifizierung des Objektes. Und da greifen beispielsweise unsere Identitäten in keinster Weise. Und dort haben wir Lösungen entwickelt, sodass wir neuartig mit dem Vertrauensproblem im Austausch von strukturierten Daten Lösungen entwickeln können.
Und ist das irgendeine spezielle Technologie, die ihr da verwendet? Oder was ist neu an dem?
Also das Ganze basiert auf dem Prinzip von dezentralem Schlüsselmanagement oder auch selbstsouveräner Identität, also SSI.
Okay.
Auch die Schweizer EID basiert genau auf diesem Prinzip. Und am Ende geht es darum, dass jedes Gerät und auch jede Person eine Identität bekommt. Das heißt, ich habe Identitäten von einzelnen Diensten im Spital, aber auch von Agenten, wenn ich an Agentic AI-Themen denke und so. Im Prinzip muss jede Interaktion existiert zwischen zwei identifizierten Identitäten.
Wo habe ich jetzt das richtig verstanden? Ihr benutzt die gleiche Technologie, wie der Bund benutzt für die EID?
Dasselbe Architekturprinzip liegt dem zugrunde. Das, was wir bauen, geht sogar noch eine Stufe tiefer, weil es noch dezentraler sein muss als das, was der Bund aktuell baut. Weil der Bund ist halt alleine. Der Bund gibt die ID aus. Ich kriege von niemandem anders einen Schweizer Pass als von der Schweizer Regierung. Deswegen ist es viel zentralisierter als das, was wir bauen, weil es dem Use Case angemessen ist. Aber bei uns ist es wirklich so, jedes Spital ist natürlich seine eigene Welt fast schon, mit ganz, ganz vielen Systemen, ganz, ganz vielen Leuten, ganz, ganz vielen Services, auch zukünftig irgendwelchen Agentic AI-Geschichten und so weiter und so fort. Und das ist ein Verbund für sich schon. Und dieser Verbund muss in der Lage sein, mit anderen ähnlich komplexen Verbünden zu interagieren. Und die müssen sich gegenseitig so identifizieren können, dass sie wissen, diese Anfrage kommt von diesem automatisierten System, von dem Spital, und das ist auch wirklich von dem Spital berechtigt, diese Anfrage an mich zu stellen, um meinem lokalen System sagen zu können, ja, dieses System ist berechtigt, das zu tun. Das Ganze wird relativ schnell, relativ komplex, wenn man das wirklich sauber lösen will. Aber wir müssen es sauber lösen, weil ansonsten haben wir einfach nur so eine große, das kommt von dem Spital, das wird schon passen. Und ich kann hinterher überhaupt nicht beweisen, worum es ging, wer das war, welches System hat da gefragt, habe ich die richtigen Daten geliefert. All diese Themen kann ich hinterher nicht mehr beweisen. Und wenn das schief geht, wäre das natürlich ein Riesenrisiko. Das kann man eigentlich nicht eingehen. Deswegen müssen wir diesen Grad an Sicherheit und Nachvollziehbarkeit und Auditierbarkeit haben.
Ja. Und warum können wir das tun? Weil wir tatsächlich eine Basisinfrastruktur heute ja schon haben.
Gibt's schon.
Die gibt's schon, genau. Sie wird jetzt ausgetauscht.
Ja.
Und dann gibt sie die ja weiterhin, oder? Und diese neue Basisinfrastruktur bildet dann die Grundlage eben für genau das, was der Georg ausgeführt hat.
Und die Basisinfrastruktur, die existiert für die ganze Schweiz. Verstehe ich das richtig, oder? Also, ich muss jetzt vielleicht gerade noch fragen, man hat ja gehört, wie viele Millionen der Bund möchte investieren in den nächsten Jahren fürs Gesundheitswesen, um beispielsweise einen Swiss Health Data Space zu bauen. Was hat das für einen Zusammenhang oder hat es gar keinen? Baut ihr eigentlich jetzt das schon, wo der Bund erst möchte angehen?
Das ist eine interessante Frage. Die HIN erneuert ihre Basisinfrastruktur. Die HIN erneuert die Art und Weise der Servicebereitstellung und die HIN arbeitet daran, dass schlussendlich das Thema digitale Souveränität für jedes einzelne Mitglied von einer Einzelperson oder einer Organisation realisiert werden kann. Das machen wir. Das machen wir unabhängig vom Bund. Parallel dazu ist tatsächlich das DigiSante-Programm da. Wir beobachten das, wir stehen im Austausch mit DigiSante. Wir stellen fest, so habe ich es zumindest verstanden, dass DigiSante vor allem dafür Sorge trägt, dass bestimmte Regeln, bestimmte Rahmenparameter definiert werden, sodass ein solcher Datenraum entstehen kann. Und ob dann dieser Datenraum mal den HIN-Vertrauensraum, den es ja nun auch tatsächlich schon seit irgendwie fast 20 Jahren gibt, ersetzt oder dass es Verbindungen gibt, das steht da, das ist alles noch völlig offen.
Ja.
Genau. Und wenn ich ganz kurz das noch ergänzen darf, ich meine,
selbstverständlich.
Wir haben ja für auch das europäische Datenraumprojekt Gaia-X die Basis-Layer gebaut. Genau diese Schlüsselverwaltungsidentitätsleier kommt von uns dort und wir haben die gesamten Gesundheitsdatenräume, die Projekte, die Lighthouses haben wir begleitet. Wir haben mit der Berliner Charité und mit anderen zusammengearbeitet, um genau diese Themen anzuschauen. Und das ist aber die technische Realität. Das heißt, also es gibt einmal die übergeordnete semantische Administrative, was muss denn das abbilden? Aber es gibt unten die technische Realität. Und das ist das, was ich auch so schätze an unserer Zusammenarbeit, weil die HIN ist pragmatisch. Die fängt da an, wo sie Mehrwert kreieren kann auf der technischen Ebene. Und wir lösen das Problem jetzt technisch so sauber, dass wir die Grundlage schaffen, derartige Themen zukünftig in der Schweiz sauber umsetzen zu können.
Und lass mich mal Mehrwert in diesem Kontext noch auseinandernehmen. Mehrwert bedeutet für uns, wenn man jetzt in eine Praxis zoomt, da hat jeder ein gutes Praxisinformationssystem. Die einen hängen in der Cloud, die anderen sind irgendwie lokal vor Ort installiert, wie auch immer. Die arbeiten alle hochgradig modern und digital. Wenn es jetzt so ist, dass ein Patient beispielsweise in ein Spital überwiesen wird, dann gibt es da Arbeitsprozesse und die Systeme unterstützen das. Aber schlussendlich ist es gleich aufwendig. Es ist gleich aufwendig, weil ein IT-Silo und da gibt es keine automatisch vorhandenen Verbindungen. Mehrwert verstehen wir, dass künftig ein Arzt, wenn er eine Überweisung aus einem Primärsystem macht, dass er möglichst nicht mit Doppelerfassung und Einträgen und manuellen prozessunterbrechenden Aktivitäten das Ding endlich mal rauskriegt aus seiner Praxis.
Da werden wir wieder mit der Administrative.
Da setzen wir an. Das, ja. Genau, das ist ein guter Punkt, David. Was dann passiert, ist tatsächlich, dass der administrative Aufwand reduziert wird. Der administrative Aufwand ist meistens nicht verrechenbar oder ist Leerlauf, oder? Es ist unnötig. Aus Sicht des Arztes, der Ärztin ist das irgendwie, das ist eine Ballast. Und da setzen wir an, um schlussendlich das Ganze noch viel einfacher zu machen und souverän.
Also ist für mich auf jeden Fall schon eine Ladung Informationen gewesen, die wir heute gehört haben. Und ich versuche das jetzt mal in ein paar wenige Punkte ein bisschen zusammenzufassen. Also ich nehme mit, wir haben am Anfang gesagt, was für Herausforderungen im Gesundheitswesen bestehen. Und ich nehme mit, dass TIN mit verschiedenen Dienstleistern, Verain ist einer davon, versucht, da etwas zu kreieren, dass das Ganze einfacher wird in der Kommunikation zwischen all diesen Stakeholdern, zwischen Spital, Praxis, Klinik, Heim, was auch immer, wer auch immer. Und dass die Plattformerneuerung in vollem Gang ist. Es ist eine Reise. Es geht um neue Technologien. SSI haben wir gehört, die auch der Bund benutzt. Das heisst, für mich tönt das wie so ein bisschen, also wenn der Bund Technologie benutzt, wo TIN sogar schon vorher benutzt hat, Verain, das ist eigentlich wie so ein bisschen Check, das funktioniert, so tönt es für mich, oder? Und ja, da kommt noch ganz viel mehr. Könnt ihr mir da schnell bestätigen, ob die Zusammenfassung so ungefähr stimmt, was ich da mitgenommen habe?
Ich finde sie sympathisch.
Genau, finde ich auch gut.
Wunderbar. Und dann darf ich jetzt das Wort nochmal an euch richten. Wenn ihr einen Wunsch könnt äußern an die Politik oder wer auch immer, was müsste quasi passieren, damit das vielleicht schneller noch vorwärts geht, damit eben Gesundheitsfachpersonen im Berufsalltag ein einfacheres Leben haben?
Georg.
Ich soll zuerst?
Ja. Gut.
Ja, für mich ist klar, ich glaube, es wäre extrem hilfreich, die HIN als Wert und als Standardvorteil für die Schweiz zu verstehen. Und ich würde mir wünschen, dass der Bund viel, viel mehr diesen Standortvorteil auch nutzt als wirklichen, im Englischen sagt man so schön, Force Multiplier. Also ich habe eine Organisation, mit der kann ich sehr effizient die technische Realität tatsächlich umsetzen und die ist schon dabei. Insofern für mich, ich würde mir wünschen, dass der Bund da viel, viel mehr drauf einsteigt und sich aktiv daran beteiligt und aktiv das fördert und unterstützt und dass man zusammenarbeitet.
Der Wunsch ist abgeschickt, würde ich sagen. Per?
Du bist mir ein sympathischer Partner. Das habe ich also jetzt so noch nie gehört. Da kriegst du nachher noch den Pfiffi da für die Kasse. Ich finde den nicht schlecht. Ich hab einen anderen Wunsch. Ich habe einen sehr bescheidenen Wunsch. Also der ist sehr schön gewesen. Ich meine, ist viel kleiner. Und zwar wünsche ich mir weniger Regulierung.
Könnte man einen eigenen Podcast führen damit, mit Thema ja. Regulierung? Gell?
Oh, sehr gerne, bin dabei. Genau. Also weniger Regulierung.
Weniger Regulierung, weil dann weniger Bürokratie. Oder wieso weniger Regulierung?
Ja, dem finde ich gut. Das gefällt mir, weil Regulierung führt, ist eine Form der Bürokratie. es ist natürlich, also ich meine, wir wollen, also ich möchte nicht ein Wildwest haben, Anarchie, das, um Gottes Willen ja nicht, aber ich stelle fest, also wir sind ja ein einzigartiges Staatengebilde, wir haben ja nicht nur ein Gesundheitssystem, es ist eine kantonale Angelegenheit, das ist alles gut und ich finde, das ist eine der wahnsinnigsten Errungenschaften, aber, wenn man einfach tatsächlich, und so nehme ich es wahr in meiner bescheidenen Optik, es gibt eine gewisse Lebensrealität. Es gibt eine Lebensrealität in dem System Gesundheits- und Sozialwesen. Das ist schon kompliziert und komplex genug. Und wenn jetzt permanent durch unsere Parlamentarier ausgelöst immer weitere Forderungen gestellt werden, dass die Verwaltung dann reagieren muss, ist es ja auch selbsterklärend. Aber diese Wut von, diese, nicht die Wut, die Gewalt, die Macht dieser regulatorischen Anforderung, die wächst dermaßen, dass kein Mensch mehr hinterherkommt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass offensichtlich auch intern, dass es dann da bestimmte Abstimmungsherausforderungen gibt. Und das blockiert. Mir geht es eigentlich darum, weniger Regulierung, ja, weniger Bürokratie. Aber nein, meine Hauptsorge ist, dass wenn da noch ein Gesetz kommt und dort noch eine Verordnung und dort noch ein Anhang, das führt uns in eine Stagnation. Weil jeder sagt, ja, okay, jetzt muss ich erstmal abwarten, oder? Jetzt warten wir da mal auf den Raum, auf das Gesetz und jenes. Und dann sind wir irgendwie im Jahr 2035, oder? Und die Kernprobleme, Stichwort Nutzen, Entfaltung, Einfachheit, die bleiben einfach auf der Strecke.
Es wäre wirklich ein Thema für einen eigenen Podcast. Danke vielmals, Peer. Bist du heute da gewesen?
War schön bei dir.
Danke vielmals. Danke auch, Georg, an dich.
Danke für die Einladung.
Das war mit der zweiten Folge vom HIN-Podcast «Hinside unterwegs im digitalen Gesundheitswesen». Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann schaut am besten in unsere Shownotes. Dort stehen alle Kontaktangaben, die ihr braucht. Und falls ihr jetzt den Podcast nur als Audio gehört habt, dann möchte ich euch gerne darauf hinweisen, ihr könnt ihn auch als Video schauen, zum Beispiel auf YouTube oder auf Spotify. Danke, sind ihr dabei gewesen, heute, liebe Hörerinnen und Hörer oder liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und zwar bis zum Schluss, das schätze ich sehr. Wir kommen wieder im Juni und dann heisst es Happy Birthday, liebe HIN. Die HIN wird 30. Wir reden dann darüber, wie HIN eigentlich vom Mail zum, ja, wir haben es heute gehört, Plattformerneuerung einfach zu dem geworden ist, was sie heute ist. Und ich freue mich sehr drauf. Bis dann. Macht's gut.
Schön, bist du dabei gewesen. Bis zum nächsten Mal unterwegs im digitalen Gesundheitswesen.